Tag, meine Damen und Herren. Und ich möchte Sie recht herzlich zu unserem heutigen Posaunenfest begrüßen. Das Posaunenfest 2024. Ein heiliger Festtag, den die Kirche Gottes nach wie vor begeht, weil dies in der Bibel so vorgeschrieben ist. Und es geht mir heute um die Bedeutung des Posaunenfestes. Und ich möchte eigentlich so zwei Aspekte ganz besonders erwähnen. Denn die Kirche Gottes in dieser Endzeit hat einen Auftrag zu erfüllen. Und dieser Auftrag ist, das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis zu verkündigen. Denn wenn das nicht geschehen würde, könnte Christus nicht zurückkommen. Er hat gesagt, dies war das einzige Zeichen seiner baldigen Wiederkunft. Aber zur Evangeliumsverkündigung vom Reich Gottes gehört auch eine Botschaft der Warnung, dass diese Völker auch gewarnt werden müssen vor dem schrecklichen Unheil, das kommen wird. Denn richtig verstanden, wenn wir an das Reich Gottes denken, die Tatsache, dass die Herrschaft Gottes hier auf dieser Erde errichtet werden muss, muss man begreifen, warum und wieso die Welt heute in einem Zustand ist, der absolut gottlos ist in den Augen sowohl des Vaters als auch des Sohnes Jesu Christi. Und warum Gott diesem schrecklichen Zustand ein Ende bereiten wird. Und diese Warnung vor einem Unheil, was kommen wird über die ganze Welt, ist der Kirche Gottes als Auftrag übergeben worden, diese Warnung auszusprechen. Und so möchte ich heute mit Amos Kapitel 3 beginnen. Amos Kapitel 3, zunächst einmal die Verse 4 bis 8 und dann die Verse 13 bis 14. Und ich lese heute aus der revidierten Lutherbibel 2017, aber nicht ausschließlich, weil in einigen Stellen diese Übersetzung nicht unbedingt genau das sagt, was sie hätte aussagen sollen. Und ich werde dann auf andere Übersetzungen eingehen, was auch wiederum zeigt, dass keine Übersetzung fehlerfrei ist. Es sieht so aus, dass Übersetzer manchmal natürlich auch nicht den Plan Gottes verstanden haben. Die waren ja keineswegs unbedingt inspiriert dabei, dass sie die Übersetzung angefertigt haben. Und wenn sie natürlich den Plan Gottes nicht verstehen, verstehen sie auch gewisse Stellen nicht richtig. Sodass es also wichtig ist, auf andere Stellen einzugehen, auf andere Übersetzungen auch einzugehen. Und es ist die Aufgabe der Kirche Gottes, die das Wort Gottes versteht, ihnen mitzuteilen, wie diese Stellen richtig übersetzt werden sollten und was sie bedeuten. Amos, Kapitel 3, angefangen in Vers 4. Da heißt es, brüllt etwa ein Löwe im Walde, wenn er keinen Raub hat? Schreit etwa ein junger Löwe aus seiner Höhle, er habe denn etwas gefangen? Fällt etwa ein Vogel zur Erde, wenn kein Fangnetz da ist? Oder springt eine Falle auf von der Erde, sie habe denn etwas gefangen? Bläst man etwa das Horn, die Menge, Bibel übersetzt, die Posaune, in einer Stadt und das Volk entsetzt sich nicht? Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht getan? Jetzt Vers 7. Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbarte denn seinen Ratschluss seinen Knechten, den Propheten. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet werden oder besser, wie Luther 2009 es bringt, wer sollte nicht weissagen, wer sollte nicht das verkünden, was ihm durch Gottes Wort offenbart worden ist. Und wir lesen weiter in Vers 13. Hört und bezeugt es dem Hause Jakob, dem Hause Israel, den Nationen, die wir heute in Amerika finden, in Großbritannien, Australien, Neuseeland, Südafrika, Kanada. Aber wie wir sehen werden, es geht nicht nur um eine Warnung an diese Völker. Aber es heißt hier, bezeugt es dem Hause Jakob, spricht Gott der Herr, der Gott Zebaoth, zur Zeit, da ich Israels Frevel an ihm heimsuchen werde, will ich die Altäre in Bethel heimsuchen und die Hörner des Altars abhauen. Das bezog sich auf Schutz, dass sie zu Boden fallen. Kein Schutz würde mehr existieren für diese Nation, wenn dieses Unheil einbricht. Gott sagt hier, dass er seinen Knechten die Wahrheit verkündigen wird, was geschehen wird. Nun, das heißt nicht unbedingt, dass sie jetzt irgendwo eine Stimme hören, die ihnen sagt, so und so wird das sein. Gott hat uns bereits schon alles das verkündigt, was geschehen wird. Es befindet sich alles in der Bibel. Man muss nur wissen, welche Stellen hier anzuführen sind und was damit gemeint ist. Und so hat, wie ich sagte, heute die Kirche Gottes diesen Auftrag, diese Warnungen auszusprechen. In der Hoffnung, dass einige Menschen zumindest zuhören, dass einige Menschen zumindest bereuen, ihre sündhafte Lebensweisen bereuen, umkehren zu Gott, sich dann auch würdig erweisen, den Schutz Gottes während dieser schrecklichen Zeit, die kommen wird, zu erhalten. Und wir lesen eine zeitlose Prophezeiung in den Psalmen, in Psalm 64 und in Vers 10. Psalm 64 und Vers 10. Und alle Menschen werden sich fürchten und sagen, das hat Gott getan. Oder wie auch es übersetzt werden kann und sollte, das ist Gottes Werk. Und sie werden erkennen, dass es sein Werk ist. Vielfach erkennt man das heute keineswegs, was Gott hier auf Erden tut. Aber wo es heißt, alle Menschen werden sich fürchten und sagen, das ist Gottes Werk, sollte es übersetzt werden, und alle Menschen werden verkünden, das ist Gottes Werk. Dazu wird es irgendwann einmal kommen, heute nicht, weil heute die meisten Menschen eben das Werk Gottes gar nicht verstehen. Die verstehen überhaupt gar nicht, was Gott auf Erden tut, was sein Plan ist, was das Potenzial ist für den Menschen. In Psalm 73 und Vers 28 wird das sogar noch erweitert. Psalm 73 und Vers 28. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Oder wie Menge es bringt, dass ich verkündige all deine Werke. All die Werke des Gottes, den wir anbeten. Nicht nur einige, alle Werke. Und dazu gehört auch die Verkündigung des Evangeliums und die Verkündigung einer Botschaft der Warnung an alle Menschen. Denn alles dies ist Teil des Werkes, der Werke Gottes. Wir finden eine weitere Schriftstelle in der Bibel, die uns etwas über die Berufung Gottes an seine Kirche sagt, die Prophezeiungen des kommenden Unheils zu verkündigen, an alle Nationen zu verkündigen, in diesem Falle an Babylon, das moderne Babylon zu verkündigen. Und das finden wir in Jeremia Kapitel 51. Jeremia Kapitel 51, und denken Sie nicht, dass dies eine Prophezeiung nur war für das damalige Babylon unter Jeremia. Nein, es ist eine endzeitliche Prophezeiung für das moderne Babylon, auf das ich zu sprechen kommen werde. Zu sprechen kommen muss, wenn man begreifen will, was das für Warnungen eigentlich sind, um die es hier geht. Jeremia 51, angefangen Vers 1. So spricht der Herr. Siehe, ich will einen Sturm des Verderbens erwecken, wieder Babel und wieder die Bewohner Chaldeas. Mit anderen Worten, hier wird der Zusammenhang deutlich zwischen Babylon und den Chaldeern. Ich will Worfler nach Babel schicken, die sie worfeln sollen und ihr Land ausfegen. Und die werden von allen Seiten über sie kommen am Tage des Unheils. Man könnte sagen, am Tage des Herrn. Einer Zeitspanne, die so ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt. Der Schütze spanne seinen Bogen und erhebe sich in seinem Panzer. Verschont nicht ihre junge Mannschaft. Verstreckt den Bann an ihrem ganzen Heer, dass die Erschlagenen daliegen im Lande der Chaldäer und die Erstochenen auf ihren Gassen. Fürwahr, Israel und Juda sollen nicht Witwen bleiben, verlassen von ihrem Gott, dem Herrn Zebaoth, denn das Land der Chaldäer hat sich sehr verschuldet. Am Heiligen Israels, hier die Warnung, die Aufforderung, Vers 6, Teil der Warnung der Kirche Gottes an die Menschheit und ganz besonders an diejenigen, die von Gott berufen worden sind in diesem Zeitalter. Flieht aus Babel und rette ein jeder sein Leben, dass ihr nicht untergeht in seiner Schuld. Denn dies ist für den Herrn die Zeit der Rache, um ihm seine Taten zu vergelten. Vers 7. Ein goldener Kelch, der alle Welt trunken gemacht hat, war Babel in der Hand des Herrn. Alle Völker haben von seinem Wein getrunken, darum sind die Völker so toll geworden. Wie plötzlich ist Babel gefallen und zerschmettert. Heult über Babel, bringt Balsam für seine Wunden, ob es vielleicht geheilt werden könnte. Wir wollten Babel heilen? Ja, wir wollten eine Warnung aussprechen, dass einige bereuen zumindest, aber es war nicht zu heilen. Die Nation nicht, einige wenige vielleicht. So lasst es fahren und lasst uns ein jeder in sein Land ziehen. Denn seine Strafe reicht bis an den Himmel und langt hinauf bis an die Wolken. Der Herr hat unsere Gerechtigkeit ans Licht gebracht. Kommt, lasst uns in Zion erzählen, in der Kirche Gottes. Es ist auch eine Warnung an die Kirche. Die Aufforderung, auch in der Kirche Gottes, wie wir das jetzt tun, dies zu verkünden. Lasst uns in Zion erzählen, die Werke des Herrn, unseres Gottes. Und jetzt wird klar und deutlich gesagt, wie Babel zerstört werden wird. Vers 11. Ja, schärft nun die Pfeile und füllt die Köcher. Der Herr hat den Mut der Könige von Medien erweckt. Wer sind heute die Meder? Die findet man in der Ukraine, in Weißrussland, natürlich auch in Russland selbst. Deswegen haben wir immer schon gesagt, dieser Krieg zwischen Russland und Ukraine wird letztlich darauf hinauslaufen, dass beide Nationen, wenn man das so sagen will, sich vereinigen werden gegen Europa. Denn es geht hier bei Babel um Europa, das moderne Europa. Es heißt hier, der Herr hat den Mut der Könige von Babel oder vielmehr von Medien erweckt, denn seine Gedanken stehen wider Babel, dass er es verderbe. Denn dies ist die Vergeltung des Herrn, die Vergeltung für seinen Tempel. Warum für seinen Tempel? Wir wissen und wir lesen, dass der Mann der Sünde im Tempel Gottes stehen wird. Kurz vor der Wiederkunft Christi von sich vorgeben wird, Gott zu sein, dass der Tempel Gottes, der noch gebaut werden wird in Jerusalem, der wird total verwüstet werden. Gottloses Treiben wird dort herrschen. Und Gott sagt, eine Vergeltung wird kommen. Schauen Sie, Babel natürlich bezieht sich auf die Zivilisation der ganzen Welt. Aber es geht auch hauptsächlich hier zunächst einmal um Europa. Um die Tatsache, dass das alte römische Reich noch einmal in Europa wiedererweckt und auferweckt werden wird. Unter einem charismatischen militärischen Führer, dem sogenannten Tier, der zusammenarbeiten wird mit dem Mann der Sünde, dem falschen Propheten. Und sie werden scheußliche, schreckliche Dinge tun. Was Hitler getan hat im Dritten Weltkrieg, wird nichts sein im Vergleich zu dem, was noch geschehen wird. Und deswegen ist Gott so erbost, so erzürnt über dieses System. Und das kommende Deutschland, das teilhaben wird, in sehr aktiver Weise, an diesem System. Und so warnen wir heute das deutsche Volk davor, dass sie aufwachen und dass sie nicht teilhaben an diesem System. Einem gottfeindlichen, satanischen System, was noch kommen wird, das Unheil bringen wird über die ganze Erde. Eine Warnung, die uns hier gesagt wird, die wir ausführen müssen. Ob es uns passt oder nicht, natürlich, es ist natürlich nicht einfach, solche Dinge zu sagen. Aber es muss gesagt werden. Was wir hier gelesen haben, ist eine Beschreibung des Werkes Gottes. Gott wird das moderne Babylon durch die modernen Meder zerstören. Nun, die Meder sind auch nicht schuldlos, die werden nachher auch zerstört werden, wie die Bibel uns klar und deutlich sagt. Aber dies muss auch in Zion, auch in der Kirche verkündet werden. Es muss der gesamten Welt verkündet werden, soweit wie Gott dies will, was er unter der gesamten Welt verstehen will. Wenn es heißt, das Evangelium wird allen Völkern zu einem Zeugnis verkündigt werden, Gott wird sagen, okay, das ist jetzt genug, der Zeitpunkt für die Wiederkunft Christi ist jetzt gekommen. Es geht darum, dass die Menschen bereuen, dass sie beschützt werden können, auch in physischer Hinsicht, aber ganz besonders in geistlicher Hinsicht. Und ich sage hier eines, wer teilhaben wird an diesem System, wer meint, er könnte zum Beispiel für die Armeen dieses Systems kämpfen, im Krieg kämpfen, der ist dem absoluten Untergang geweiht. Und wir hoffen, dass einige zuhören und dass sie sagen, okay, nein, ich will damit nichts zu tun haben. Schauen wir uns Habakuk Kapitel 3 an. Habakuk Kapitel 3, und ich lese die Verse 2 bis 6. Habakuk Kapitel 3 und Vers 2. Herr, ich habe die Kunde von dir gehört. Ich habe dein Werk gesehen, Herr. Mache es lebendig in naher Zeit. Oder wie die Lutherbibel 2009 und auch die zum Beispiel Mengebibel es sagt, mache es lebendig inmitten der Jahre. Und lass es kund werden inmitten der Jahre. In Zorne denke an Barmherzigkeit. Gott kommt von Teman und der Heilige vom Gebirge Paran, Sela. Seine Hoheit bedeckt den Himmel. Seines Ruhmes ist die Erde voll. Sein Glanz ist wie Licht. Strahlen gehen aus von seinen Händen. Darin ist verborgen seine Macht. Pest geht vor ihm her und Seuche folgt, wo er hintritt. Er steht auf und lässt erbeben die Erde. Er schaut und lässt erzittern die Völker. Zerschmettert werden die uralten Berge und bücken müssen sich die uralten Hügel. Das sind von jeher seine Wege. Aber schauen Sie, es geht hier um die Zeit der letzten Plagen. Wenn Christus dabei ist, zurückzukommen, während der Zeit des Tages des Herrn. Und wenn es heißt, dass er sein Werk inmitten der Jahre wieder aufleben lässt, könnte man hier an die große Trübsal denken, denn die dauert ja 3,5 Jahre. Und so könnte hier ein Zusammenhang, ein Bezug gesetzt sein zu dieser Zeitspanne. Aber die Warnungen müssen erfolgen, bevor die große Trübsal beginnt. Natürlich werden sie auch noch während der großen Trübsal und während des Tages des Herrn erfolgen. Aber zunächst einmal geht es ja darum, Menschen vor der großen Trübsal zu bewahren. Diejenigen, die zuhören, diejenigen, die bereuen. Und wir hatten eben gesehen, als wir das Buch Amos gelesen haben, dass diese Warnung vor dem Unheil im Zusammenhang steht mit dem Blasen einer Posaune. Und vielfach wird hier von einem Blasen der Posaune im Zusammenhang mit Krieg gesprochen in der Bibel. Ich möchte da einige Stellen zunächst einmal vorlesen. In 4. Mose 10 und in Vers 9. 4. Mose 10 und Vers 9. Und ich möchte gleich hier etwas erwähnen. Denn ich habe da eine Uhr, aber die Uhr ist stehen geblieben. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange ich schon gesprochen habe und ich werde auch keine Ahnung haben, wie lange ich noch sprechen werde. Ich könnte jetzt von dem Zeitpunkt jetzt ausgehen. Also wenn die Predigt länger wird, als vielleicht vorgesehen oder geplant, naja, dann bedanken Sie sich an einer stehen gebliebenen Uhr. Und so heißt es hier in 4. Mose 10 und Vers 9. Wenn ihr den Krieg zieht in eurem Lande gegen eure Feinde, die euch bedrängen, so sollt ihr laut Trompeten mit den Trompeten, oder andere Übersetzungen haben hier, wie zum Beispiel die englische King James Bibel, dann sollt ihr laut mit den Posaunen blasen, dass euer gedacht werde vor dem Herrn, eurem Gott, und ihr errettet werdet vor euren Feinden. Also es gibt Errettung im Krieg durch Gott, aber nicht daran und dadurch, dass wir als Christen an diesen Kriegen teilnehmen. Aber wir können Schutz erlangen. Aber hier wiederum wird der Krieg mit der Posaune in Verbindung gebracht. Das gleiche in Hosea Kapitel 5, Hosea Kapitel 5, die Verse 8 und 9. Hosea Kapitel 5 und die Verse 8 und 9. Schauen Sie, wir begehen heute das Posaunenfest. Es geht nicht nur um eine Posaune. Einige haben so die Idee, ach, das geht nur um die letzte Posaune, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Nein, es ist das Posaunenfest. Ein Fest, das aus Posaunen besteht, Plural. Hosea Kapitel 5, die Verse 8 und 9. Da heißt es, stoßt ins Horn zu Gibeah. Aber andere Übersetzungen haben hier, stoßt in die Posaune oder brast die Posaune zu Gibeah, in die Trompete zu Rama. Erhebt das Kriegsgeschrei zu Bet-Aven, dir nach Benjamin. Ephraim soll zur Wüste werden am Tag, da ich sie strafen werde. Den Stämmen Israels habe ich kundgetan, was fest beschlossen ist. Es wurde ihnen kundgetan. Wie? Durch die Kirche Gottes, die diese Warnungen verkündigt hat. Ephraim heute, Großbritannien, das Vereinigte Königreich. Denen wurde und wird kundgetan, was beschlossen ist von Gott. Fest beschlossen ist. Da wird es gar keine Wandlung, keine Änderung mehr geben können. Dieser Zeitpunkt der Änderung, der möglichen Änderung des Planes Gottes, eines Hinauszögern, sagen wir einmal, ist vorbei. Da ist der Zug schon längst abgefahren. Und so lesen wir in Zephania Kapitel 1 und die Verse 14 bis 16. Zephania Kapitel 1 und Vers 14. Des Herrn Tag, des Herrn großer Tag, ist nahe. Er ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag des Herrn ist bitter. Da schreit selbst der Starke. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Unwetters und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune. Wiederum anzeigend, es geht hier um Krieg, um weltweiten Krieg, um nuklearen Weltkrieg. Ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Und ich will die Menschen ängstigen, dass sie umhergehen sollen wie die Blinden, weil sie wieder den Herrn gesündigt haben. Es wird ein schrecklicher Tag sein. Der Zorn Gottes wird sich über diese Menschheit ergießen, weil die Menschheit gegen Gott gesündigt hat, weiterhin sündigt, in schrecklicher Sünde lebt. Christus hat die Welt heute mit der Zeit Noahs verglichen. Er hat die Welt heute mit der Zeit von Sodom und Gomorra verglichen. Lesen Sie in der Bibel, im Alten Testament, wie die Menschen damals und die Zeit damals beschrieben wird. Und dann kriegen Sie einen Eindruck davon, wie Gott heute diese Welt sieht. Und warum Sie und ich keinen Teil haben dürfen an dieser Welt. Sacharja Kapitel 9 und Vers 14. Sacharja Kapitel 9 und Vers 14. Und der Herr wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil wird ausfahren wie der Blitz, und Gott, der Herr, wird die Posaune blasen und wird einherfahren in den Stürmen vom Südland. Wiederum die eindeutige Bezugnahme zu Krieg. Es heißt hier, Gott, der Herr, wird die Posaune blasen. Nun, wir werden nachher noch sehen, wie das möglicherweise zu verstehen ist. Aber es wird eine Posaune geblasen werden. Eine ganz spezifische, besondere Posaune. Wenn diese Zeiten erfolgen und wenn Christus zurückkommt. Jesaja Kapitel 18 und Vers 3. Jesaja Kapitel 18 und Vers 3. Alle, die ihr den Erdkreis bewohnten auf der Erde lebt, wenn man das Banner auf den Bergen aufrichtet, so seht. Und wenn, es heißt hier, man die Posaune bläst, besser, wenn er die Posaune bläst, so höret. Also diese Posaune, von der hier die Rede ist, die wird gehört werden. Ob die anderen Posaunen, die vorher geblasen werden, gehört werden in aller Welt, ist noch die Frage. Jedenfalls nicht in diesem buchstäblichen Sinne. Diese Posaune ja. Offensichtlich wird die gehört werden, aber dann wird es natürlich für viele weitaus zu spät sein. Sie werden dann Rechenschaft ablegen müssen für das, was sie getan haben und warum sie nicht bereut haben, wo noch die Gelegenheit zur Reue vorhanden war. Dies sind Bezugnahmen auf die letzte Posaune, auf die sogenannte siebte Posaune. Und auf die werde ich noch zu sprechen kommen, aber zunächst möchte ich etwas anderes hier mit Ihnen besprechen. Und das ist die Zerstörung des damaligen Jericho. Das ist natürlich ein buchstäbliches Ereignis gewesen, aber diese Zerstörung hat sehr tiefgreifende Bedeutung für uns heute und für das babylonische System, in dem wir nun heute alle leben. Aber wir dürfen keinen Anteil daran haben. Und so lesen wir einmal in Josua in Kapitel 6, wie die Zerstörung von Jericho beschrieben wird. Und dann werden wir sehen, was für bemerkenswerte Parallelen bestehen zwischen dem, was damals geschehen ist und dem, was in Kürze geschehen wird. In Josua Kapitel 6 lesen wir angefangen in Vers 6. Und zunächst einmal möchte ich die ganze Stelle lesen und dann auf einige interessante Aspekte eingehen. Da heißt es hier, da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sprach zu ihnen, tragt die Bundeslade und lasst sieben Priester sieben Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Zum Volk aber sprach er, gehet hin und zieht um die Stadt, und wer bewaffnet ist, soll vor der Lade des Herrn hergehen. Als Josua das dem Volk gesagt hatte, trugen die sieben Priester sieben Posaunen vor dem Herrn her und gingen und bliesen die Posaunen, und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen nach. Und wer bewaffnet war, der ging vor den Priestern her, die Posaunen bliesen, und das übrige Volk folgte der Lade nach, und man blies immerfort die Posaunen. Josua aber gebot dem Volk und sprach, ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben. Kriegsgeschrei, eine Interpretation. Wörtlich heißt es, ihr sollt keinen Schrei erheben, oder besser, ihr sollt nicht schreien. Ihr sollt nicht schreien, noch eure Stimme hören lassen, noch soll ein Wort aus eurem Munde gehen, bis auf den Tag, an dem ich euch sage, wiederum macht ein Kriegsgeschrei, besser schreit, und dann sollt ihr schreien. Das Kriegsgeschrei erheben, dann sollt ihr schreien. So ließ er die Lade des Herrn einmal rings um die Stadt ziehen, und sie kamen zurück in das Lager und blieben über Nacht im Lager. Und Josua machte sich früh am Morgen auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn. So trugen die sieben Priester die sieben Posaunen vor der Lade des Herrn her und bliesen immerfort die Posaunen. Und wer bewaffnet war, ging vor ihnen her, und das übrige Volk folgte der Lade des Herrn, und man blies immerfort die Posaunen. Und am zweiten Tage gingen sie auch einmal um die Stadt und kamen zurück ins Lager, und so taten sie das 6 Tage lang. Am siebten Tage aber, Vers 15, als die Morgenröte aufging, da machten sie sich früh auf und zogen in demselben Wege, in derselben Weise, 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Und beim 7. Male, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk, das heißt hier wiederum, macht ein Kriegsgeschrei, wörtlich, schreit, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Und fahren wir jetzt fort noch einmal mit den Versen 20 bis 22. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei, oder vielmehr da schrie das Volk, und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Schall der Posaunen hörte, erhob es ein großes Geschrei, das heißt ihr Kriegsgeschrei, alles dies ist interpretiert worden auf diese Weise. So steht es aber im Urtext nicht. So erhob sich ein großes Geschrei, und da fiel die Stadt oder fiel die Mauer um, oder besser, wie die Mengebibel es sagt, in sich zusammen. Und das Volk stieg zur Stadt hinauf, an jeder, wo er gerade stand. Und so nahmen sie die Stadt ein und verstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes, an Mann und Weib, Jung und Alt, Rindern, Schafen und Eseln. Alles dies war total verseucht, geistlich gesehen, von der schrecklichen Lebensweise, wie damals die Menschen in Jericho gelebt haben. Das Gleiche gilt noch in weitaus größerem Maße im Hinblick auf die schreckliche, scheußliche Lebensweise der Menschen im modernen Babylon. Und so lesen wir hier in Vers 22. Aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land erkundet hatten, geht in das Haus der Hure Rahab, und führt die Frau von da heraus mit allem, was sie hat, wie ihr es ihr geschworen habt oder zugesagt habt. Sie wurde also beschützt. Jetzt sehen wir einmal die Parallelen. Nun, wir hatten gelesen, 7 Priester bliesen 7 Posaunen. Wenn Sie sich nachher im Buch Offenbarung, angefangen in Kapitel 8, Vers 1, bis hin zu Kapitel 9, Vers 21, das durchlesen, dann werden Sie sehen, dass es zunächst einmal 6 Engel gibt, die 6 Posaunen blasen, mit schrecklichen Konsequenzen. Aber dann lesen wir Offenbarung Kapitel 11 und die Verse 15 bis 18, denn hier wird die 7. Posaune beschrieben. Offenbarung Kapitel 11 und die Verse 15 bis 18. Und der 7. Engel blies seine Posaune. Also man könnte das jetzt vergleichen mit den 7 Priestern, mit den 7 Posaunen, die dann aber 7-mal um Jericho herum liefen. Mit anderen Worten, der Höhepunkt. Und der 7. Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihrem Thronen saßen, die fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Herrschaft ergriffen hast, mit anderen Worten, alle die anderen Regierungen und Nationen und Länder, alle unter der Herrschaft von Satans, wurden abgeschafft. Gott hat jetzt die Herrschaft ergriffen. Und die Völker, Vers 18, sind zornig geworden, und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten, besser die Lebendigen, zu richten und den Lohn zu geben, deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten oder respektieren, die Kleinen und die Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Und so wird das moderne Babylon vernichtet werden, wie das damalige Jericho vernichtet worden ist, weil durch ihre Lebensweise alles, mit dem sie in Berührung kamen, vernichtet, zerstört verschmutzt worden ist. Wir hatten auch gelesen, dass in dem Zeitpunkt, als die Priester mit den sieben Posaunen siebenmal um Jericho herum gewandert sind, dann sollten sie schreien. Ein Schrei sollte ausgestoßen werden. Siehst du, ein Kriegsgeschrei heißt nicht unbedingt Kriegsgeschrei, ein Schrei. Und dieser Schrei wird auch erwähnt, in figurativer Weise. Ging es zunächst einmal um Jericho, aber er wird ganz buchstäblich erwähnt, auch in 1. Korinther. Zunächst einmal lesen wir in 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 51 bis 52, was geschehen wird, wenn Christus zurückkommt. Da lesen wir 1. Korinther 15 und Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, der Schlaf wird symbolisiert, aber es geht hier um den Tod, wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, der siebten Posaune, der letzten Posaune. Es kann nur eine letzte Posaune geben, die siebte. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden, die wir noch leben. Im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Nun, wir finden eine weitere interessante Aussage, eine weitere Erklärung, was geschehen wird in 1. Thessaloniker Kapitel 4 und Vers 16. Da wird nämlich noch etwas hinzugefügt. 1. Thessaloniker Kapitel 4 und Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf, der Schrei, wie es übersetzt werden sollte, wenn der Schrei, es heißt hier des Erzengels, besser eines Erzengels, es gibt nämlich mehr als nur einen, mit anderen Worten, wenn der Schrei eines Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, dann wird der Herr herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst, oder besser übersetzt, wie es die Lutherbibel 2009 bringt, und die in Christus Verstorbenen werden zuerst auferstehen. Und die Philipps-Bibel bringt es auch so, die werden am ersten sein, die auferstehen. Denn wir sind heute nur die Erstlinge. Andere werden folgen, die auferstehen, werden in der Zukunft danach. Aber in dem Zeitpunkt sind es nur diejenigen, die in Christus gestorben sind. Die werden zuerst einmal auferstehen. Andere werden später die Gelegenheit haben. Und das werden wir dann natürlich später auch noch während des Laubhüttenfestes und des Tages des Herrn oder dem letzten großen Tag, wie er genannt wird, näher besprechen. Es geht also hier um einen Schrei. Der wurde angedeutet und angekündigt im Buch Josua. Hier wird er seine Endzeiterfüllung erhalten. Die Frage ist wiederum, haben die Menschen zuvor die Posaunen gehört, bevor dieser Schrei erfolgt? Wenn dieser Schrei erfolgt, der letzten Posaune, wenn die geblasen wird, werden scheinbar alle Menschen die Posaune hören. Und die Frage ist, wird jetzt Gott selbst die Posaune blasen? Das wäre dann Jesus Christus möglicherweise. Oder wird es durch diesen Erzengel geschehen? Es ist nicht klar, wer die Posaune bläst. Aber der Schrei wird offensichtlich durch einen Erzengel erfolgen. So wurde Jericho zerstört. Und so wird das moderne Babylon zerstört werden. Diese europäische Macht zunächst einmal, die an 10 Nationen und Nationengruppen von Europa gegeben wird. Und dann wird diese Macht an dem Tier übergeben. Und das Tier wird dann letztendlich die große Trübsal einleiten, schreckliche Martyrien begehen, auch an wahren Christen. Und so lesen wir in Offenbarung Kapitel 18, dass dieses System zerstört werden wird. Und diese letzte Auferweckung des Römischen Reiches wird ja weltweite Konsequenzen haben. Wir werden ja alle diesem schrecklichen Tier und diesem schrecklichen falschen Propheten folgen, wie wir ja klar und deutlich lesen in der Bibel. Und so lesen wir in Offenbarung Kapitel 18, wie die Zerstörung dieses Babylon vorgehen wird, vorgehen muss. Denn sonst wäre Gott kein Gott der Gerechtigkeit. In Offenbarung 18 und angefangen in Vers 17. In einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum, es geht hier um Babylon, und jeder Steuermann und jeder, der mitreiste, und die Seeleute und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen fernab und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen, wer ist der großen Stadt gleich? Sie wird auch mit einer Stadt identifiziert, die auf 7 Hügeln erbaut ist. In Offenbarung 17, nun welche religiöse Stadt ist auf 7 Hügeln erbaut? Wer ist dieser großen Stadt gleich? Vers 18 oder vielmehr Vers 19 jetzt. Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten, klagten, wehe, wehe, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind alle, die Schiffe auf dem Meere hatten. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Freue dich über sie, Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat sie gerichtet um euren Willen. Vers 21, und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, und warf ihn ins Meer und sprach, so wird mit Sturmgewalt niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. So wird's geschehen. Plötzlich. Und wenn Sie weiterlesen, lesen Sie auch warum. Und wie dieses Babylon gehaust hat und hausen wird. Und wehe uns, wenn wir teilhaben an diesem System. Es wird eine plötzliche Zerstörung geben. Unerwartet für die meisten. Die werden sich über dieses System freuen. Die werden Freude daran haben, dass sie teilhaben können an diesem reichen System. Es wird ein reiches System sein. Aber was sagt uns Gott in 1. Thessaloniker Kapitel 5 und Vers 3? 1. Thessaloniker Kapitel 5 und Vers 3. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben oder besser die Zerstörung, wie die Wehen eine schwangere Frau überfällt in diesem Sinne. Und sie werden nicht entrinnen. Nein, sie werden nicht entrinnen, weil sie auf die Warnungen nicht Acht gegeben haben. Diese Zerstörung kommt von Gott. Christus kommt, um es deutlich zu sagen, zunächst einmal, um diese schreckliche, schlimme, böse, von Satan beherrschte Welt zu zerstören. Wie Jericho zerstört worden ist. Wie Babylon zerstört werden wird. Im Buch Joel, Kapitel 1, lesen wir einmal Vers 15. Joel, Kapitel 1 und Vers 15. O wehe des Tages, denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben, besser wie eine Zerstörung vom Allmächtigen. Was hatten wir gelesen? Gott wird die zerstören, die die Erde zerstören. Und so lesen wir im Psalm 46. Psalm 46, die Verse 9 bis 10. Begreifen wir, dass dies Teil der Botschaft ist, die wir heute zu verkündigen haben. Wir würden miserabel sein und unsere Aufgabe nicht erfüllen, wenn wir es nicht täten. Und wie wir sehen werden, würde uns Gott dafür zur Rechenschaft ziehen. Psalm 46, die Verse 9 und 10. Kommet her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet. Aber warum tut er dies? Und was ist der Endzweck? Vers 10, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt. Denn letztendlich kommt Christus auch, um den Krieg abzuschaffen. Der Bogen zerbricht, der Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Aber wenn Christus kommt, die Menschen, die wollen nach wie vor Krieg führen. Die wollen sogar gegen Christus Krieg führen. Da muss zunächst einmal etwas geschehen, damit es dann auch zu einer Sinnesänderung kommen kann bei diesen Menschen. Und wir haben auch gelesen, dass die Hure Rahab geschützt worden ist. Die wurde herausgeführt aus Jericho, damit sie nicht teilhaben würde an dem Verderben. Und so lesen wir auch etwas in Offenbarung, Kapitel 18 und in Vers 4, wenn es um dieses babylonische System geht, dieses teuflische, babylonische, schreckliche, gotteslästerliche und gottverleugnende System. Offenbarung, Kapitel 18 und Vers 4. Ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden, und hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt, wie es hier übersetzt ist. Andere Übersetzungen haben hier, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Beide Übersetzungen sind durchaus denkbar. Rahab wurde herausgeführt aus den Plagen. Und so werden auch wir, wenn wir Gott treu sind, wenn Gott uns als würdig ansieht, herausgeführt werden aus diesen Plagen, des babylonischen Systems. Wir sollen herausgeführt werden aus dieser üblen und bösen Welt. Wir sollen Eintritt erlangen in das Reich Gottes. Und schauen Sie, was geschehen wird, wenn Christus zurückkommt. In Matthäus Kapitel 24, die Verse 30 und 31. Matthäus 24 und die Verse 30 und 31. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden, das heißt hier mit hellen Posaunen, auch wiederum nicht gut übersetzt, der Elberfelder Bibel schreibt, mit hellem Posaunenschall, oder noch besser heißt es in der King James Bibel, mit dem großen Schall einer Posaune. Welche Posaune ist dies? Offensichtlich die letzte, die siebte Posaune. Er wird also seine Engel senden mit dem großen Schall und dem hellen Schall einer Posaune und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Nun, diejenigen, die gestorben sind in Christus, die werden dort auferweckt werden, wo sie gestorben sind. Und die werden dann von den Engeln zu Christus gebracht werden, wenn er zurückkommt, auf Wolken, wie es heißt. Und auch diejenigen, die verwandelt werden, wo immer die sein mögen, die werden auch dann von den Engeln zu Christus gebracht werden. Das ist damit hier gemeint. Es geht alles im Zeitpunkt der letzten Posaune, wenn wir herausgeholt werden aus dieser schrecklichen Welt, um vor Christus zu stehen, der das Reich Gottes hier auf Erden errichten wird. Und die Stellen, die ich jetzt mit Ihnen kurz behandeln möchte, die erzählen uns mehr über den Auftrag, die Verpflichtung, die Verantwortung der Kirche Gottes heute, die Posaune zu blasen. In Jeremia Kapitel 4. Jeremia Kapitel 4 und angefangen in Vers 5. Da lesen wir über die kommende Zerstörung des Hauses Israel und des Hauses Juda durch einen modernen König von Assyrien, dem König Jareb, dem König des Nordens, dem Tier. Alles diese Beschreibungen beziehen sich auf den gleichen Mann. Und wir in diesem Zusammenhang erhalten die Ermahnung, die Aufforderung, die Posaune zu blasen. Die Posaune der Warnung. Jeremia Kapitel 4, die Verse 5 bis 8. Und es geht nicht nur um eine Warnung jetzt an das Haus Israel und Juda, es geht zum Beispiel auch um eine Warnung an Assyrien, das moderne Assyrien, Deutschland, Österreich und das gesamte Europa, die ja diesen Krieg gegen Amerika und England mit schrecklichen Folgen durchführen werden. Aber die werden nicht ungeschoren davonkommen. Wir hatten ja gelesen, die Meder werden von Gott benutzt werden, um dann auch dieses moderne Europa zu zerstören. Jeremia 4, die Verse 5 bis 8. Verkündet in Juda und schreit laut in Jerusalem und sprecht, blast die Posaune im Lande. Ruft mit voller Stimme und sprecht, sammelt euch und lasst uns in die festen Städte ziehen. Richtet in Zion ein Zeichen auf, in Zion, Kirche Gottes. Flieht und säumet nicht, denn ich bringe von Norden Unheil herzu und großen Jammer. Es steigt herauf der Löwe aus seinem Dickicht, wiederum eine Beschreibung für den kommenden Herrscher von Europa, dem Tier. Der Verderber der Völker hat sich aufgemacht und ist ausgezogen von seiner Stätte, dein Land zu verwüsten und deine Städte zu verbrennen, sodass niemand darin wohnt. Vers 8, darum zieht den Sack an, klagt und heult, denn der grimmige Zorn des Herrn will sich nicht von uns wenden. Und lesen wir weiter in Vers 11. Und zu der Zeit wird man diesem Volk und Jerusalem sagen, es kommt ein heißer Wind von den kahlen Höhen aus der Wüste, geraden Weges zu der Tochter meines Volks, nicht zum Worfeln, noch zum Sichten. Ja, ein Wind kommt auf mein Geheiß, der ihnen zu stark sein wird. Da will ich dann mit ihnen rechten. Siehe, er fährt daher wie Wolken, und seine Wagen sind wie ein Sturmwind, seine Rosse sind schneller als Adler. Nun, welche Nation wird oft mit einem Adler in Verbindung gebracht? Wehe uns, wir sind verloren. So wasche nun, Jerusalem, dein Herz von der Bosheit, auf das dir geholfen werde. Wie lange wollen bei dir bleiben deine heillosen Gedanken? Und diese heillosen Gedanken beziehen sich auch auf eine Verwerfung von Jesus Christus, dem Messias, der nun vom Judentum in keinster Weise anerkannt wird, als der Sohn Gottes, der sie erschaffen hat. Wenn man sich das vorstellen kann, sie verweigern die Kenntnis, wer ihr Schöpfer ist. Und so lesen wir, Horch, Vers 15, Kunde kommt von Dan her und eine böse Botschaft vom Gebirge Ephraim, sagt an den Völkern, verkündet in Jerusalem, Belagerer kommen, besser Wächter kommen, wie es die King James Bibel bringt. Wächter kommen aus fernen Ländern und erheben Kriegsgeschrei oder Geschrei gegen die Städte Judas. Auf diese Wächter werden wir noch eingehen müssen. Wer sind diese Wächter, die ihre Stimme erheben gegen die Städte Judas, die eine Warnung aussprechen und sagen, die Städte Judas werden zerstört werden, wenn es zu keiner Reue kommt, zu keiner Besserung, zu keiner Änderung. Und so lesen wir in Jesaja 58 und Vers 1. Jesaja 58 und Vers 1. Rufe laut, halte nicht an dich. Und das versuche ich heute einmal zu tun. Einige sagen, ach, der Link, der redet so langweilig daher. Ja, gibt tatsächlich welche, die das meinen. Ich weiß nicht, was die erwarten. Es kommt auf die Predigt an, natürlich. Auf die Botschaft. Aber hier geht es mir um eine Warnung. Die Warnung kann nicht so auf läppische, lächerliche Weise hervorgebracht werden. Das heißt, rufe laut und halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune. Und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit, dem Haus Jakob seine Sünden. Wir versuchen das auch im Hinblick auf Amerika, auf Großbritannien. Aber die sind schon so weit weg von allem, dass da kaum noch eine Warnung möglich ist. Nun, die Warnung erfolgt, aber keine großartige Reaktion. Deswegen wird deren Untergang nicht lange mehr auf sich warten lassen können. Lesen wir Hosea Kapitel 8 und Vers 1. Hosea Kapitel 8 und Vers 1. Stoße laut ins Horn oder, wie die Mengebibel sagt, setze deine Posaune an den Mund. Wie ein Adler kommt es über das Haus des Herrn, weil sie meinen Bund übertreten und mein Gesetz gebrochen haben. Aha, hier geht's drum. Man hält sich nicht mehr an das Gesetz Gottes, an die 10 Gebote, an die Rechtsvorschriften, die Satzungen, die uns zeigen, wie die 10 Gebote erfüllt werden sollen, wie man sie hält. Ah, da will man nichts von wissen. Und so gibt es Sünde über Sünde. Sie können die gesamten 10 Gebote durchlesen und wir haben eine Broschüre über die 10 Gebote und die zeigen Ihnen an jeder einzelnen Stelle im Hinblick auf die 10 Gebote, im Hinblick auf jedes einzelne Gebot, wie die Welt es übertritt. Ohne Ausnahme. Jedes einzelne Gebot wird im Großen und Ganzen von der Welt übertreten. Und ganz besonders vor diesem babylonischen System, was noch kommen wird, was dabei ist, sich zu entwickeln. Wir lesen in Joel Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Blast die Posaune zu Zion oder auch in Zion, ruft laut auf meinem heiligen Berge, erzittert alle Bewohner des Landes, denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe, ein finsterer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Gleich wie die Morgenröte sich ausbreitet über die Berge, so kommt ein großes und mächtiges Volk, desgleichen vormals nicht gewesen ist und in Fort nicht mehr sein wird, auf ewige Zeiten für und für. Vers 3, vor ihm hergeht ein verzehrendes Feuer, hinter ihm eine brennende Flamme, das Land ist vor ihm wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste Einöde, und niemand wird ihm entgehen. Nun, niemand beinhaltet allerdings nicht diejenigen, die von Gott beschützt werden. Aber im Großen und Ganzen werden die meisten Menschen dem in keinster Weise entgehen. Warum? Weil sie nicht auf die Warnung der Prediger Gottes geachtet haben. Vers 10. Vor ihm erzittert das Land, besser die Erde, und bebt der Himmel. Sonne und Mond werden finster und die Sterne halten ihren Schein zurück. Und der Herr lässt seinen Donner, besser seine Stimme, vor seinem Heer erschallen. Denn sein Heer ist sehr groß, denn es ist mächtig. Das bezöge sich jetzt auf das Heer. Aber andere Übersetzungen haben hier, denn er ist mächtig. Das bezöge sich jetzt auf Gott, auf Jesus Christus hauptsächlich. und richtet seinen Befehl aus, den Befehl von Gott dem Vater. Ja, der Tag des Herrn ist groß und voller Schrecken. Wer kann ihn ertragen? Das ist die Frage, die er stellt. Wir fahren fort in Vers 12. Denn auch jetzt noch, heute, spricht der Herr, kehrt um zu mir. Aber nicht nur so oberflächlich, von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte. Und es reut ihn bald die Strafe. Wer weiß, ob er nicht umkehrt und es ihm reut und der Segen zurücklässt, sodass ihr opfern könnt, Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott, auf richtige Weise. Es heißt hier, blast die Posaune zu Zion oder in Zion. Sagt ein heiliges Fasten an, ruft einen Feiertag aus, besser eine heilige Versammlung. Auch jetzt noch besteht diese Möglichkeit, sich an Gott zu wenden. Und so muss Gottes Kirche die Posaune der Warnung auch in Zion blasen, in anderen Worten, in der Kirche selbst, aber eben auch an alle Völker, die willens sind, die Warnung entgegenzunehmen. Und wie ich sagte, diese Warnung geht nicht nur an die Völker des Hauses Israel, die modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda, sie soll auch gegen andere Völker und anderen Völkern verkündigt werden. In diesem Falle kehren wir zu Babylon zurück. Und das sollte uns hier in Deutschland, in Österreich, in Europa sehr am Herzen liegen. Denn die Warnungen, die Gott ausspricht im Hinblick auf Babylon, sind schrecklich. Sind schrecklich und ich möchte nicht in der Haut derer stecken, die das empfangen müssen. Weil sie sich in ihrer Dummheit, in ihrer Blödheit, in ihrer Hartherzigkeit geweigert haben, Gottes Warnung zu hören, danach zu leben. Jeremia 51, die Verse 27 bis 29. Richtet auf die Banner auf Erden, blast die Posaune unter den Völkern, heiligt die Völker zum Kampf, in anderen Worten, sondert sie aus zu diesem Zweck, gegen die Stadt Babel. Ruft wieder sie die Königreiche Ararat, Mini und Aschkenas, sammelt Kriegsleute gegen sie, bringt Rosse herauf wie Heuschrecken, heiligt die Völker, sondert sie aus zum Kampf gegen sie, die Könige von Medien, samt ihren Statthaltern und allen Vorstehern und das ganze Land ihrer Herrschaft. Da erbebt und erzittert das Land, wenn die Gedanken des Herrn sich erfüllen oder wenn alle Gedanken des Herrn sich erfüllen oder wenn sein gesamter Zweck, seine gesamte Absicht sich erfüllt, wieder Babel. Auch das ist vorherbestimmt. So wird's geschehen. Gott weiß ja bereits schon, was geschehen wird. Und er sagt ja klar und deutlich, Babel wird total zerstört werden. Und die Menschen, die teilhaben werden in diesem System, werden zerstört werden, werden vernichtet werden, werden umgebracht werden, werden sterben. Dass er das Land Babel zur Wüste mache, dass niemand darin wohnt, sagt er. Wir lasen bereits im Buch Joel, dass Gott seinen Zweck erfüllen wird an Babel und dass er es durch diejenigen tut, die er dazu bestimmt hat. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass Gott sagt, mein Werk auch in der Beziehung wird erfüllt werden. Und wir sind daran interessiert, nicht nur dies zu lesen, sondern wir sollen die Posaune der Warnung blasen. Der Warnung, dass Gottes Werk, auch was die Zerstörung Babylons angeht, erfüllt werden wird. Und diese Warnung muss natürlich klar und deutlich erfolgen. Die kann nicht irgendwo so halbherzig erfolgen und man bläst die Posaune irgendwo und keiner weiß, was eigentlich jetzt da geblasen wird. In 1. Korinther Kapitel 14 lesen wir Vers 8. 1. Korinther 14 und in Vers 8. Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, ja, wer wird sich zur Schlacht rüsten? Das ist das Prinzip. Wer wird sich vorbereiten auf die Wiederkunft Christi, wenn die Entscheidungsschlacht sozusagen erfolgen wird? Ja, wer wird sich darauf vorbereiten? Wer wird sich für diese Schlacht rüsten? Mit anderen Worten, wer wird von Gott als jemand anerkannt werden, der dann mit Christus zurückkommt zur Erde, um dann die Herrschaft Gottes hier über die Erde zu errichten? Wenn wir eine Warnung aussprechen, an die sich niemand halten kann, weil nicht gesagt wird, was eigentlich diese Warnung bedeutet, ja, dann sind wir verantwortlich. Jeremia Kapitel 6 ergänzt etwas sehr Interessantes hier in Vers 1 zunächst einmal und auch in Vers 10 und in Vers 17. Jeremia Kapitel 6 und Vers 1. Flieht, ihr Benjaminiter, aus Jerusalem und blast die Posaune in Tekoa und richtet ein Feldzeichen auf über Bet Kerem, denn es droht von Norden Unheil und großer Jammer. Besser übersetzt, große Zerstörung. Hier werden also Städte angeführt, damalige Städte in Juda, aber heute geht es natürlich um weitaus mehr als nur diese Städte damals. Es geht um eine allgemeine weltweite Warnung, verbunden mit einer Drohung einer weltweiten Zerstörung. Und so sollten wir wiederum die Posaune blasen, wie es heißt. Vers 10. Ach, mit wem soll ich noch reden? Wem soll ich Zeugnis geben? Oder auch, wen soll ich warnen? Dass doch jemand hören wollte. Aber ihr Ohr ist unbeschnitten. Sie können es nicht hören. Siehe, sie halten des Herrn Wort für Spott und wollen es nicht. Und einige sind da, die spotten. Ich meine, ich sehe das ja, wir haben ja auf Posten stehen Sendung jetzt Kommentare erlaubt. Und die meisten der Kommentare sind, finde ich, sehr gut, sehr positiv. Einige sind kritisch, aber das ist okay. Aber da gibt es einige, die sind total, ich möchte sagen, ich will vorsichtig sein, wie ich das jetzt ausdrücke, sind nicht unbedingt von absoluter Weisheit beseelt. Und die bringen dann so blödsinnigen Quatsch daher. Naja, das wird rausgenommen. Wenn ich sehe, wird das rausgenommen aus diesen Kommentaren. Wir wollen Narren nicht die Gelegenheit geben, in Narrheit ihren Unsinn da zu verzapfen. Genau hier, wie es beschrieben wird. Sie halten des Herrn Wort für Spott. Und was sie heute hören, ist des Herrn Wort. Denn ich verkündige ihnen das, was Gott hier in der Bibel klar und deutlich gesagt hat. Sie halten das für Spott und wollen es nicht hören. Vers 17. Was wird hier noch gesagt in Vers 17? Auch habe ich Wächter über euch gesetzt. Und die sagen, achtet auf den Hall der Posaune. Aber sie sprachen, wir wollen es nicht tun. Nee, lasst uns in Ruhe damit. Nun, wir hatten eben schon die Wächter angesprochen in Jeremia 4, die von einem fernen Land kommen und die ihre Stimme gegen, in diesem Falle, die Städte von Juda erhoben haben. Und wir werden hier wiederum über die Wächter informiert und die Leute werden aufgefordert, der Stimme der Wächter zu gehorchen. Nun, die meisten werden der Stimme eben nicht gehorchen, wie wir gelesen haben. Aber Gottes Kirche muss nach wie vor den Auftrag erfüllen, die Warnungen auszusprechen. Und diejenigen, die diese Warnung aussprechen sollen, werden in der Tat Wächter in Gottes Wort genannt. Und sie haben das Verständnis, sie haben die Erkenntnis, worum es geht und worauf es ankommt. Und sie müssen diese Warnung klar und deutlich zum Ausdruck bringen. Und so lesen wir in Hesekiel Kapitel 33. Ob das jetzt den Menschen passt oder nicht, und vielen passt es natürlich nicht, und werden natürlich dann auch versuchen wollen, dieses Werk Gottes zu zerstören. Aber wissen Sie was? Wenn Gott das nicht zulässt, dann können die so noch versuchen, solange wie sie es wollen, es zu zerstören. Es wird nicht geschehen. Hesekiel 33, Vers 7. Dich aber, du Menschenkind, habe ich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel, aber wir gesehen haben nicht nur über das Haus Israel. Wenn du ein Wort aus meinem Munde hörst, und wir hören es dadurch, dass wir sein Wort lesen, sollst du sie vor mir warnen. Und wenn ich nun zu dem Gottlosen sage, du Gottloser musst des Todes sterben und du sagst ihm das nicht. Ah nein, sie können ruhig weiter in Sünde leben, ist kein Problem. Christus nimmt sie an, so wie sie sind, in ihrer Sünde. Sie können nach wie vor in Unzucht leben, sie können nach wie vor morden, stehlen, töten, Ehebruch betreiben und so weiter und so fort, lügen, die Güter des Nachbarn begehren und so weiter und so fort. Natürlich den Sabbat brechen, kein Problem. Wenn ich nun zu den Gottlosen sage, du Gottloser musst des Todes sterben, denn der Sünde Sold ist der Tod und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, und du sagst ihm das nicht, um den Gottlosen vor seinem Wege zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seine Sünde willen sterben, ja. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern, weil du hast eben diese Warnung nicht ausgesprochen. Warnst du aber den Gottlosen von seinem Wege, dass er von ihm umkehre, und er will von seinem Wege nicht umkehren, so will er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast dein Leben errettet. Vers 10. Und du Menschenkind, sage dem Hause Israel, ihr sprecht, unsere Sünden und Missetaten liegen auf uns, dass wir darunter vergehen, wie können wir dann leben? So spricht er, oder so spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Assur? Ihr in Deutschland, ihr in Österreich, ihr in der Schweiz, ihr in den anderen deutschsprachigen Ländern und natürlich dann in vielen anderen Ländern, ihr in Russland, in China. Warum wollt ihr sterben, ihr Gottlosen? Sie können jedes Land anführen hier, denn alle Länder sind mit eingeschlossen. Vers 12. Und du, Menschenkind, sprich zu deinem Volk, wenn ein Gerechter Böses tut, so wird es ihm nicht helfen, dass er gerecht gewesen ist. Jemand, der die Wahrheit erkannt hatte, der auch eine gewisse Zeit lang der Wahrheit gemäß gelebt hat, der sich dann abwendet von der Wahrheit, der vielleicht sogar in der Kirche Gottes war und dann wieder zurückgeht in die Welt. Da wird ihm überhaupt nichts helfen dafür, dass er für eine gewisse Zeit lang die Wahrheit gelebt hat. Es heißt hier, wenn ein Gerechter Böses tut, so wird es ihm nicht helfen, dass er gerecht gewesen ist. Und wenn ein Gottloser von seiner Gottlosigkeit umkehrt, so soll es ihm nicht schaden, dass er gottlos gewesen ist. Auch der Gerechte kann nicht am Leben bleiben, wenn er sündigt. Aber die ermutigende Botschaft ist, ein Gottloser kann sich abwenden von seiner Gottlosigkeit. Jemand, der Homosexualität betreibt, und ich bekomme hin und wieder solche Anfragen, kann sich abwenden von seiner homosexuellen Praktik und Praxis. Die Bibel sagt deutlich im Neuen Testament, dass einige das getan haben. Mit der Kraft Gottes geht das. Wenn einer nach wie vor raucht, Rauchen ist Sünde, der kann sich davon abwenden. Mit Gottes Hilfe, wenn er wirklich will. Sagen wir nicht, oh, das ist unmöglich. Es ist keineswegs unmöglich, weil Gott erfordert es von ihnen und Gott würde nichts Unmögliches von ihnen fordern. Die Warnung ist klar und deutlich auch an die Kirche gegeben. Tut euren Auftrag, damit ihr unschuldig seid am Blut derer, die in Sünde leben. Und so sind wir diejenigen, die als Wächter von Gott beschrieben werden. Die Kirche Gottes in diesen letzten Tagen, um die Menschen zu warnen, ihnen zu sagen, lasst ab von eurer Gottlosigkeit und kehrt um zu Gott. So lesen wir in Jesaja Kapitel 21 und Vers 6. Jesaja 21 und Vers 6. Keine Ahnung, wie die Uhr aussieht. Ich meine, wie die Uhr aussieht, weiß ich schon. Aber was mir die Uhr sagt, aber ich glaube, wir sind noch relativ gut dran mit der Zeit. Jesaja 21, Vers 6, da heißt es, denn so hat der Herr zu mir gesagt, gehe hin, stelle den Wächter auf, was er schaut, soll er ansagen. Die Menge-Bibel schreibt, lass den Speer auf seinen Posten treten. Und dann heißt es weiter, Vers 8, und da rief der Speer, Herr, ich stehe auf der Warte, bei Tage immer da und stelle mich auf meine Wacht jede Nacht. Nun, die Lutherbibel 2009 schreibt, ich halte Wache und bin auf meinem Posten. Und die Elberfelder Bibel schreibt, auf meinen Posten will ich treten. Haben Sie irgendwann schon etwas gehört von einer Sendung, die auf Posten stehen heißen könnte? Wir lesen weiter. Vers 9. Und siehe, da kommen Männer, ein Zug von Wagen mit Rossen. Da hob er an und sprach, gefallen ist Babel, es ist gefallen. Es wird zweimal gesagt, um anzudeuten, es geht nicht nur um das damalige Babylon, es geht um das zukünftige Babylon. Es ist gefallen. Und alle Bilder seiner Götter sind zu Boden geschlagen. Alle diese Götzen, die auch gerade in der katholischen Welt so total vorherrschend sind. Alles Götzen. Gott sagt, ihr sollt keine anderen Götter anbeten, ihr sollt keine Bilder und Statuen und dergleichen von mir haben. Ich meine, die Aussagen sind absolut klar und deutlich. Warum hält man sich nicht dran? Er fährt fort in Vers 10. Mein zerdroschenes und zertretenes Volk, was ich gehört habe vom Herrn Zebaoth, dem Gott Israels, das verkündige ich euch. Und das bedeutet auch, insoweit warne ich euch. Naja, wie wir gesehen haben, die meisten wollen diese Warnung gar nicht hören, kümmern sich nicht drum, verspotten sie, denken, sie können nach wie vor in ihrer Sündhaftigkeit leben und es würde in keinster Weise irgendetwas Negatives bei ihnen die Folge sein. Eine sehr, sehr schlimme und böse, falsche Idee. In Habakuk Kapitel 2, da wird etwas weiteres dazu gesagt, in den Versen 1 bis 3. Habakuk Kapitel 2 und Vers 1. Auch wir, heißt es in der revidierten Lutherbibel 2017, auf meiner Warte will ich stehen, mich auf meinen Turm stellen. Die Elberfelder Bibel, auf meinen Posten will ich treten. Die Lutherbibel 2009, hier stehe ich auf meinem Wachtposten. Und was tut dieser Wächter, der auf seinen Posten sich begeben hat? Nun, da will ich stehen und Ausschau halten und sehen, was er mir sagen und antworten wird auf das, was ich ihm vorgehalten habe. In anderen Worten, manchmal sagt man zu Gott, ja, warum tust du das so? Und könnte das auch nicht anders gehen? Und hier kommt die Antwort, Vers 2. Der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du schaust, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Und wir benutzen heute keine Tafel, wir benutzen heute sehr oft Literatur, Broschüren, Artikel, die alle auf unserer Webseite gepostet sind. Die können Sie alle nachlesen, wenn Sie wollen. Vieles wird gesagt über die prophezeiten Zustände und was geschehen wird. Und natürlich die Predigten und die auf Posten stehen Programme. Alle können das lesen, können das hören, wer daran vorbeigeht oder wer sich die Mühe macht, das alles zu lesen. Vers 3. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich oder am Ende frei an den Tag kommen und nicht trügen, wenn sie sich auch hinauszieht oder verzögert, wie die Lutherbibel 2009 es bringt, zur Haare ihrer, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben oder sich nicht mehr weiter verzögern. Und ich bin der Auffassung, dass dieser Punkt erreicht ist. Ich glaube, die Verzögerung, die stattgefunden hat, offensichtlich, die wird ein Ende haben. Schauen Sie, in Jesaja Kapitel 62, da wird noch etwas mehr gesagt über die Wächter. Und ich denke, Sie werden erkennen, dass alles dies in unmittelbarem Zusammenhang steht zu einem Posaunenfest. Jesaja 62 und die Verse 6 bis 7. Jesaja 62 und Vers 6. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und setze zum Lobpreis auf Erden. Schauen Sie, das erinnert uns doch an die Aufforderung Christi, an uns zu beten, dein Reich komme. Denn wir wissen, wenn Christus zurückkommt, wird er das Reich Gottes hier auf Erden errichten, die Herrschaft Gottes hier auf Erden und er wird von Jerusalem aus regieren. Deswegen muss das hier alles in Erfüllung gehen. Er wird dann Jerusalem natürlich zum Lobpreis auf Erden wieder aufrichten, denn er wird ja von Jerusalem, vom Thron Davids, der dann in Jerusalem sein wird, regieren. Und wir, Sie und ich, haben das Potenzial, mit ihm, unter ihm zu regieren. Über alle Welt. Vers 11. Oder Verse 10 bis 11. Geht ein. Geht ein durch die Tore. Bereitet dem Volk den Weg. Wir sind heute dabei, das Volk Gottes vorzubereiten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Wie Johannes der Täufer damals das Volk auf das erste Kommen Christi vorzubereiten hatte. Und einige reagieren, einige höre zu, einige werden Teil dann werden des Volkes Gottes, werden sich taufen lassen, werden dann bei der Wiederkunft Christi zu wiedergeborenen Mitgliedern der Gottfamilie werden. Das heißt, bereitet dem Volk den Weg. Machet Bahn, räumt die Steine hinweg, die Steine, die einen daran hindern könnten, diesen Weg zu gehen. Richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Sagt der Tochter Zion, auch hier wiederum eine Bezugnahme auf die Kirche selbst, aber natürlich auch auf die gesamte Welt, siehe, dein Heil kommt. Und das bezieht sich natürlich auf diejenigen, die teilhaben werden an der Kirche Gottes. Dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, oder besser, sein Werk, geht vor ihm her. Schauen Sie, Sie und ich, wir sind Teil des Werkes Gottes. Gott arbeitet an uns. Er will, dass wir zu seiner Familie gehören. Dass wir, wenn wir gezeugte Kinder sind, dann wiedergeborene Kinder werden können. Oder wenn wir noch keine gezeugten Kinder sind, dass wir zu gezeugten Kindern werden, dadurch, dass wir den Heiligen Geist erlangen, dadurch, dass wir uns auf richtige Weise taufen lassen, nachdem wir bereut haben, nachdem wir Jesus Christus, unseren persönlichen Erlöser, anerkannt haben, sein Opfer angenommen haben, sich dann taufen lassen. Eine Handauflegung durch die wahren Diener Christi erfolgen muss. Und dann kann man, da man jetzt den Heiligen Geist erlangt hat, gezeugt worden ist durch den Heiligen Geist, letztendlich im Reich Gottes sein, wenn Christus zurückkommt. Das ist letztendlich das Potenzial des Menschen. Wir sind sein Werk. Und so lesen wir zum Abschluss Jesaja Kapitel 52. Dann was für eine bessere und erfolgreichere und hoffnungsvolle Botschaft kann es geben im Lichte der schrecklichen Zustände, die kommen werden. Aber wenn die letzte Posaune schallt, die siebte Posaune, dann wird das wahr werden, was wir hier lesen. Jesaja 52, die Verse 7 und 8. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt. Oder wie Luther 2009 es bringt, der die gute Nachricht bringt. Die gute Nachricht, die frohe Botschaft vom Reich Gottes, wenn Christus zurückkommt, dieses Reich zu errichten hier auf Erden. Und wir haben dann Anteil an diesem Reich. Wir können eingehen in dieses Reich als wiedergeborene Gottwesen. Man stelle sich das vor. Die also Gutes predigen, die gute Nachricht verkündigen, die Heil verkündigen. Wie lieblich sind die auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter, Vers 8, rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden es mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Die Botschaft des Posaunenfestes. Danken wir Gott dafür, dass er uns die Augen geöffnet hat, sodass wir verstehen können, was sein unglaublicher Plan für uns alle ist. Und zunächst einmal für diejenigen, die sich heute ihm zukehren und zuwenden und dann Anteil haben an dem Reich Gottes, wenn Christus zurückkommt, um sein Reich hier auf Erden zu errichten. So bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch weiterhin einen sehr erbaulichen Posaunentag, ein Posaunenfest, und dann haben wir natürlich demnächst den Versöhnungstag und dann das Laubhüttenfest und den letzten großen Tag. Und ich werde dann viele von Ihnen dann zu dieser Zeit auch persönlich wiedersehen. Darauf freue ich mich schon und ich bedanke mich nach wie vor für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr, Euer Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.